Wo bin ich hier eigentlich?
Ich glaube, er ist bei Vitamin X, oder? Wieso kam nochmal am Sonntag keine Folge? Was war da los?
Schneechaos, war sehr schlimm.
Wir waren wirklich im Schneechaos, Leute. Und deswegen haben wir heute ausnahmsweise ein Mittwoch-Special mit einem ganz besonderen Gast. Wir verraten nicht, wer. Viel Spaß mit dem Nikolaus-Special. Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Wie immer an meiner Seite, Salim Samatu.
Und hier an meiner Seite, Marvin Endres.
Und an unserer Seite der erste Gast, der nicht in der Mitte sitzen muss, weil er einfach ein Champ ist. Animus.
Endlich.
Den Beastmodus, Alter. Animus. Finally.
Dankeschön für die Einladung.
Geil,
danke. Und danke, dass ich hier sitzen darf auch. Sorry nochmal.
Das erste Mal sitze ich neben dir.
Dass ich mich geweigert habe.
Ich war noch nie so nah an Salim dran. Wir kennen uns jetzt seit, wie lange gibt es den Podcast? Wir sehen es ja nur im Podcast. Ab und zu auf der Bühne haben wir so 10 Meter Abstand. Und im Podcast haben wir aus Respekt vor seinen stinkenden Eiern diesen Abstand, weißt du?
Okay.
Und jetzt, Alter, zum ersten Mal
jetzt
auf dem Gast
links
sitzen.
Jetzt bist du nah dran an den stinkenden Eiern.
Ja.
Hey.
Okay. Nee, an meinen stinkenden Eiern bin ich näher dran.
Wollte ich gerade sagen.
Oh, okay.
Aber Bro, wie geht's dir, Mann? Danke, dass du dein feinstes Eskimo-Kostüm ausgepackt hast. Wirklich, wegen dir muss ich jetzt 8 Mile angucken. Und ich wollte wissen, vermisst du Dubai? Warum bist du in Deutschland? Und hast du auch gerade dieses Wetter? So, wie steckst du diese verfickte Kälte ein?
Du siehst ja, wie gut das hier einsteckt.
Also ja, erstmal dieses Outfit hier, das spricht, glaube ich, für sich selbst. Dubai vermissen, ja. Ich bin auch demnächst wieder zurück. Und was ich hier mache, ich habe ein paar Songs aufgenommen, habe dazu ein paar Videos gedreht, also Bars kommen wieder, es wird wieder gerappt. Und dann habe ich mich natürlich gefreut, als ich eure Einladung erhalten habe. Ne, wir haben uns auch heute das erste Mal persönlich kennengelernt. Salim kenne ich ja schon ein bisschen. Wir haben uns bei den Deutschen getroffen und haben uns gegenseitig gesagt, was für Fans wir voneinander sind. Das war so richtig, es war so ein schönes Aufeinandertreffen. Und deswegen, also ich bin trotzdem glücklich, aber natürlich die Kälte ist hart. Aber die ist, glaube ich, für jeden hier hart, ne?
Jetzt gerade.
Weißt du, was krass ist? Weil wir gerade über Kälte reden und über dieses, dass ihr Fans voneinander seid. Das, was ja eigentlich die Verbindung zwischen euch ist oder zwischen uns allen, ist der Song Ronin. Ne? Weil Salim macht ja immer dieses Kältekammer-Ding morgens. Und das Einzige, was ihn durchhalten gelassen hat, war immer Ronin. So. Und Salim hat wirklich, das ist kein Scheiß, Alter, der hat bei mir in der Badewanne gelegen früher, als wir noch so obdachlos waren. Eiswürfel rein morgens von der Tankstelle, Tür zugemacht, Ronin an auf Dauerschleife und dann in der Kälte so gepumpt. Du hast immer nur Atmen gehört im Beat. So, ich glaube, das ist die Verbindung, Alter.
Hast du jemals die Story erzählt, die du mir in Wiesbaden erzählt hast?
Welche Story?
Mit dem, dieses Making-of, dieses, du machst diesen Ordner auf, machst diesen Klick, gehst auf das vorher, dieses, wie du den kreiert hast.
Den Song meinst du?
Ja, hast du das jemals öffentlich erzählt? Weil ich habe das Internet danach abgesucht und das erste Mal hast du mir diese Antwort darauf gegeben.
Und er wollte es mir nicht erzählen, weil er gesagt hat, warte, bis wir in eines Tages im Podcast
genau.
sind.
Ich hatte Gänsehaut. Ich weiß gar nicht, ob du das erzählen darfst. Ist das?
Ja, ich kann das ja erzählen, das ist ja kein Problem.
Das war so geil.
Was du meinst, ist eben, wir haben den Beat-Ordner gekriegt für das gemeinsame Album und erstmal ein Album mit Bushido machen, so von null auf, ist ja auch schon krass. Ne? Man denkt sich, okay, das wird auf jeden Fall eine Nummer sein, die ganz Deutschland und übergreifend wahrscheinlich sich anhören werden.
Dubai sogar.
Dubai und überall, genau. Und
wo warst du da zu diesem Zeitpunkt? Warst du in Deutschland, als dieser Anruf kam?
Ja, ja, ich war in Heidelberg. Ich war in meiner Einzimmerwohnung. Ich saß so mit Schokobons auf meinem Bauch und hab so Fernsehen geguckt. Und dann
in Winterjacke im Sommer.
Ja,
genau. Hatte Bushido-Film geguckt.
Genau. und dann, das haben wir alles hinter uns gehabt. Und irgendwann war halt der erste Beat-Ordner da. Und man muss sagen, Bushido hat den Beat von Ronin als erster gepickt. Also er hat gesagt, er findet den Beat krass. Mir war er zu langsam zuerst. Ich wollte eher etwas so 90 BPM Kopfnicker-mäßigeres haben. Er hat gesagt, ey, der Beat ist krass. Da habe ich gesagt, okay. Und da habe ich mich halt hingesetzt. Und bei uns ist das so, dass ich eine Skizze mache. Und dann gehen wir die halt zusammen durch. Ne? Und meine Frage in meinem Kopf war halt, ey, wenn jetzt erste Strophe Bushido rappt, Hook, zweite Strophe ich rappe, ist ein bisschen Trap. Ist so, wie soll man sagen, ist nichts Besonderes, ne? Das so wäre zu erwarten. Und da habe ich mir halt überlegt, wie kann man das hinbekommen? Und es gab eine Zeile auf CC3 ist sie, glaube ich, wo Bushido rappt, was ist eine F-Punkt? Ich weiß nicht, ob man das bei euch sagen darf.
Aber wir piepen es eher aus, was ist eine in einem Livestream?
F-Punkt darf man
sagen. Einfach eine Fotze in einem Livestream.
Genau, und er sagt aber auf dem Song, was ist eine Fotze mit einem Gramm Koks, einfach mit einem Gramm Koks. Das sagt er auf CCN3.
Ah, in dem Album vorher sagt
ja,
er das?
Ja, in dem Album vorher so.
Jetzt habe ich es geblickt.
Und dann dachte ich mir, okay, ey, das wäre eigentlich krass, wenn der Strophenwechsel so kommt, dass er eine Frage stellt und ich quasi, weißt
antworte.
Du, wie so eine Staffel, genau.
Genau, du benimmst dich so. Wie so ein Staffelläufer.
Genau. Und In der zweiten Strophe ist genau umgekehrt. Dann hört man mich ja am Anfang Rap und dann war es seine mit Leuten kommen, einfach und das war übertrieben krass. Und dann habe ich ihm das so, die Idee vorgeschlagen, und er hat auch viele krasse Sachen, zum Beispiel dieses, ich mache aus Beef Gold, als ob ich Nussred wäre und so, ne, waren alle seine Ideen. Und auch mit dem Videodreh, Bro, wir haben 100 Sachen organisieren wollen, am Ende haben wir einen Sarg bekommen, ne, haben diese eine Lagerhalle gefunden. Und das ist so, glaube ich, eine der krassesten Anfangssequenzen von einem Musikvideo, wenn die Lichter angehen und Bushido ist auf diesem Sarg drauf, ne? Und ja, war übertrieben krass. Und als wir das erste Mal den Song fertig gehört haben, weil in deinem Kopf ist das immer so, ich weiß nicht, ob das bei Stand-Up genauso ist. Du hast vielleicht ein Set in deinem Kopf und stellst dir vor, wie das Publikum reagiert, aber wenn du killst in dem Moment, ist das noch mal viel krasser, ne? Wenn das Realität wird, wenn eine Idee Realität wird, so. Und auch als ich das erste Mal dann den fertigen Song gehört habe und dann performt habe und die Leute den Song dann gehört haben, ne, das war auf jeden Fall sehr krass.
Oh, das war Gänsehaut.
Digga, weißt du, wie oft wir den gehört haben? Ich glaube, die Hälfte von den Spotify-Streams waren wir beide, Alter.
Krass,
ja. Ist tatsächlich so das Lied gewesen, was wir in dem Jahr, als wir Vitamin X gegründet haben, am häufigsten gehört haben. Und es gibt sogar Folgen, wo wir das rezitiert haben, weil es dadurch, dass Salim das ja immer gehört hat als Morgenroutine, weil so wie so eine Art Abhängigkeit von dem Song, weil er quasi durch diese Atmung bei diesem Wim Hof mit dieser Eiswanne nur Ronin hört. Konnte.
Nein, also, das Problem ist, da sind ja so drei Sachen, die das so emotional für mich triggern. Nummer eins war ja, das war ja, die ganze Rap-Welt hat ja zu diesem Zeitpunkt in den YouTube-Charts gegen euch gekämpft. Mhm. Ihr kamt ja raus und dann kam dieser, wirklich bei vollem Respekt, FM-Livestream-Song, so ein Liebessong von Capital Bra, Samra und dann noch so eine Frau. Die haben alle
drei. Ja, glaube ich, war das so.
Genau, so ein Liebessong. Ja. Dieses, hey, du tust mir weh und sowas. Ja. Und dann haben alle versucht zu pushen, um euch vor der Eins zu kriegen. Und dann, wenn man euren Song hört und sieht dann diesen so Mainstream-Pop-Song, der dann die ganze Zeit auf zwei ist gegen euch, obwohl so die ganze Welt versucht, den zu pushen. Und die haben euch nicht von dieser Eins weggekriegt. Und am Anfang warst du ja nicht im Titel drin. Am Anfang stand ja nur Bushido. Ja. Und dann kamst du ja so als Überraschung. Und das Krasse ist bei diese Frage, die ihr euch stellt, die stellt ihr euch ja, also der Bushido stellt die Frage zu seinem Rivalen, die du beantwortest, und später wird das dann ja geflippt zu deinem Rivalen.
Genau, ja.
Ey, und dann noch Godzilla als Fan von mir,
ja,
wo ich gedacht habe, warte mal.
Das war aber auch Bushidos Idee, man muss Respekt geben, weil ich habe mit Godzilla nichts zu tun, aber für ihn, ich glaube, damals kam King of the Monsters raus.
Genau.
Oder so, ne? Und er wollte das mit diesem Schatten drauf haben, das war schon krass.
Und dann am Ende, wo er sagt, alle salutieren, lang lebe der König. Und dann hörst du nochmal den König der Monster, Godzilla im Hintergrund. Yeah. Das ganze Ding ist dieser Beat. Ich weiß nicht, wer diesen Beatbauer, also den würde ich auch gerne sehen.
Gorex hat den Beat gemacht.
Das wäre wirklich ein Shoutout verdient, der Mann.
Aber muss man dann nicht diesen Japanern was abdrücken dafür, dass Godzilla da jault und sowas?
Ich weiß jetzt nicht, ob das Original Godzilla aus dem Film war oder ob das halt ein bisschen verzerrt war und
das war der
so
Originale.
Ähnlich klingt. Das war der Originale.
Direkt der Originale.
Dann hoffen wir, dass die Japaner das nicht mitkriegen. Morgen verklagt werden.
Meine Lieblingsstelle in dem Song ist tatsächlich die, wo du die Staffel übernimmst, weißt du, wo er sagt, Hip-Hop in die 90s, Frage, was zum Livestream, einfach zum Livestream. Und alles, was ab da kommt, dieser ganze erste Part von dir, Digga, ich liebe den. Heute noch gehört, Alter, zur Vorbereitung auf die Folge.
Das Letzte ist dann krass.
Ich krieg auf High Society die Szene, wo dir es abrasiert. Das ist so eine geile...
Einfach alles.
Das weißt du, wir zerlieben immer, ach, er wird so kalt, Safi. Weißt du, wie oft wir den gehört haben?
Deswegen passt er für Kältekammer so gut. Das Ding ist dein ganzer Hals erfriert.
Ja, ja. Wir haben den wirklich oft gehört. Auch so beim Autofahren immer. Plus, wir haben unsere Feinde immer in eure Feinde projiziert. Total. An diese Stellen mit den F***en im Livestream und die mit Leuten kommen.
Gab's oder gibt's bei euch F***en im Livestream?
Digga, weißt du, was witzig ist? Wenn wir in so einem Call sind und jemand geht uns auf die Nüsse, schreibe ich Salim, boah, ist das eine Livestreamerin? Ja, oder Salim schreibt, Digga, die kommt doch mit Leuten. Also wir nehmen das so,
okay, das
für uns,
geil.
Wenn wir reden, sagen wir immer nur, die kommt mit Leuten oder
die sind im Livestream.
Ja, yeah, oder wir machen irgendwas und er so, Digga, hast gesehen, der war im Stream, weißt du? Und damit ist aber gemeint, er ist im Livestream.
Geil.
Wir übertragen das quasi, ja.
Oder wenn wir Leute fragen, dann wissen wir, ja, das ist eine F, die mit Leuten kommt. So Leute, die mit Manager und so ein Scheiß.
Ja,
und dann, als du heute gekommen bist, weißt du, der ist nichts von beiden und der kommt direkt. Ja.
Also es ist tatsächlich, wenn man so 200 Folgen zurückspult, wir haben in verschiedenen Folgen immer wieder quasi Sachen reingesneakt. Und wenn man jetzt weiß, durch die Folge mit dir und alte Folgen guckt, checkt man, wie wir über Leute geredet haben.
Krass, okay, mega. Vielleicht macht jemand so einen Zusammenschnitt oder so aus den alten Folgen. Das wäre cool.
Das gehört Björn hinter der Kamera. Hausaufgabe für nächstes Jahr.
Das war so krass. Aber das war halt heftig, weil vor allem Musik, siehst du ja, wie viel Arbeit da drin steckt. Das ist ja so gestört, Mann. Dass du diese Reime und diese Beats, das sind so viele Sachen, die aufeinander spielen. Du bist ja am Ende trotzdem vom Endresultat überrascht. Und jetzt bist du auf einmal Podcaster, der so 5 Episoden pro Stunde gefühlt hochlädt, wo ich dich manchmal frage, ey Bro, sind das verschiedene? Und dann hast du mir das erst erklärt, dass du immer in Abschnitten und sowas hochlädst.
Ja, halt in Kapiteln, damit die Leute einfach, wenn die nur ein bestimmtes Thema hören wollen, weil es gibt ja viele verschiedene Gründe, warum man meinen Podcast hört. Einmal der Nerd Talk, wo es um Lyrics geht und Songs und so weiter. Manche wollen nur wissen, ey, gibt's neuen Beef? Weißt du, hat der Knabenflexer wieder irgendwas gemacht? Oder halt
wer ist der andere Knabenflexer?
Leute.
Wer ist das?
Bro,
Wer ist Knabenflexer? Wer ist das denn?
Weiß ich, wer das ist, Bruder?
Ich schwöre,
ich kann das nicht. Das ist der mit der Karotte.
Ach so, der? Das ist dasselbe.
Ja, der, ach so. Dafür bekannt, dass eine Karotte in seinem Rektum steckt.
Genau, der. Knabenflexer.
Der hat halt ein paar Anwaltsbriefe geschickt.
Meinst du, er hat einen Knabenschuss abgefeuert, oder was?
Nein, nein, nein. Er hat die Story hinter seinem Spitznamen Knabenflexer ist, dass ich ihm vorgeworfen hatte, dass er nicht mehr up-to-date ist. Mhm. Ne? Und ich habe ihn erstmal beim Namen genannt und er hatte Anwaltsbriefe geschickt und wollte, dass meine Podcast-Episoden runtergenommen werden und dass ich 10.000 Euro zahlen soll für Karottenwitze und sonst irgendwas. Also er nimmt das so richtig ernst mit seiner Liebe zum Gemüse, ne?
Und wir auch hier.
Ja, das finde ich auch sehr gut.
Nichts mehr mit Karotte hin, ihm zu ehren.
Aber die passten kein
Rektum. Ja, aber ihr führt sie euch durch ein anderes Ende ein als er. Das ist der Unterschied, weißt du? Und dann habe ich ihm halt vorgeworfen, ja, er ist nicht mehr up to date. Und er wollte quasi angeben, dass er up to date ist, indem er Bilder gemacht hat von 16-jährigen Produzenten in seinem Wohnzimmer. Und hat die so nachts so heimlich fotografiert und hat gesagt, ha, ich
bin immer noch mit den... Ja, war die Karotte schon im Rektum oder noch außen?
Nein, er wollte quasi so zeigen, mäßig, ja, guck mal, ich bin immer noch am Zahn der Zeit mit diesen jungen Boys am
Chillen. Ja, wegen den Milchzähnen auch, ne?
Genau. Und da habe ich gedacht, guck mal, normalerweise flexen Rapper mit Uhren und Autos und alles drum und dran. Und er ist der Erste, der Flex und so angibt mit jungen Knaben so.
Oh, und der Knabenflexer.
So ist er der Knabenflexer geworden.
Digga, guck mal, wir kommen beide aus dem Saarland, so die Ecke. Und da ist Flexen, wenn du jemanden fixst. Ich habe die Alte geflext.
Nein,
das weißt du? Deswegen dachten wir gerade an so Knabenstreicheln.
Also natürlich, wir wissen nicht, was passiert in dieser Wohnung, ne? Und ich habe auch das Jugendamt informiert, habe ich tatsächlich gemacht, dass sich da minderjährige Knaben in der Wohnung von einem über 40-jährigen Mann aufhalten und mit ihm auch so übernachten, was ich auch
nicht in Ordnung finde. Und sogar Musik mit ihm produzieren.
Man weiß ja nicht. Normalerweise dürfen 16-Jährige, glaube ich, nur bis 22 Uhr arbeiten. Mm. Und die Bilder, die da gemacht wurden, die auch teilweise heimlich gemacht wurden, ne?
Und das also war wirklich schon mit Karotte dann?
Ich weiß nicht, ob eine Karotte zugegen war, aber es lagen manchmal so Küchenrollen auf dem Boden und so Decken und Kopfkissen lagen auf dem Fußboden. Also ernsthaft.
Ich meine das ernst. Oh mein Gott.
Shit. Und das hat mir einfach große Sorgen gemacht. Ne? Und deswegen auch an dieser Stelle, wenn das Jugendamt das nochmal hört, die sollten der Sache auf
den Grund gehen. Ja, die hören jede Folge bei uns.
Weil das nicht in Ordnung ist. Ne? Gerade jemand, der halt so eine Vergangenheit hat, ne? So ein Rüpel, der halt auch durch so... Ja, man muss ja ehrlich sein, der auch oft negativ aufgefallen ist, sollte nicht 16-jährige Knaben in seiner Obhut haben.
So ein Schlingel.
Ja, und das Problem ist, er verspricht ihnen am Ende Sachen und hey, weißt du, bleib doch über Nacht und dann können wir noch einen Song zusammen machen. Mhm. Also ich finde das nicht in Ordnung. Ich mein's ernst, ja. Ey.
Shit.
Ja, das ist sehr beunruhigend, das ist die Schattenseite von Deutschrap. Mhm. Aber deswegen, das Flexen des Knaben war im Kern eher anzugeben, dass man mit einem jungen Typen zu tun hat. Ne? Ähnlich wie Cher das vielleicht auch mal gemacht hat oder Madonna das öfters macht. Ne? Und ja, so kam der Name Knabenflexer und der hat sich jetzt etabliert. Das heißt, ich muss weder seinen Namen nennen, er kann mich nicht abmahnen und wir haben unseren Spaß.
Ich habe auch keine Ahnung, auf wem du redest.
Ey, das wird das nächste.
Du also weißt das nicht?
Natürlich, Alter, aber wir müssen doch so
bitte,
tun jetzt.
Nein, bitte, wir wissen es nicht.
Wir wissen nicht,
für deinen nächsten Song. Da muss der Satz kommen, was ist
einer, der mit einem Knabenflex?
Irgendwas mit Knabenflex.
Was ist einer, der auf Knaben kommt? Das einfach einer, der auf Knaben kommt.
Okay. Ey, dass diese Story wirklich echt ist, das ist crazy. Ich dachte, das ist gerade komplett.
Ich denke so, wir müssen hier werbefreundlich sein. Er kommt so mit auf Knaben kommen.
Ich weiß nicht, was ein
Ding ist. Wir müssen nur in der Sequenz, wo die Werbung nachher kommt, müssen wir
werbefreundlich.
Mehr gucken sie sich
der Rest,
nicht an.
Okay, gut. Auf jeden Fall, ja, es ist sehr erschütternd. Und ich appelliere auch an die Eltern des Jungen, dass die ihren minderjährigen Sohn nicht in der Wohnung eines über 40-jährigen vorbestraften Mannes übernachten lassen, auf dem Boden auch noch, auf so einer Schmuddeldecke. Und deswegen, das ist schon, man macht seine Witze, aber das ist auch ein bisschen ernst zu nehmen. Weil wenn hinterher was passiert, will ich nicht, dass jemand sagt, ey, guck mal, du hast es gesehen und hast nichts gesagt, weißt du, weil...
Aber der Typ ist
ja... Nee, das nennt man Zivilcourage,
ja, aber
ne?
Der Typ ist ja gefühlt der Rivale von so vielen Leuten. Also ich kenne ja halt keinen, der nicht mit ihm... Sogar Comedy-Kollegen von uns. Wir haben sogar so Comedy-Kollegen oder
die
so YouTube-Kollegen.
Die auch bedroht und anruft und
so. Ja, aber das ist doch wie viel... Aber veröffentlicht, aber du als Rapper jetzt, aber ist er von Rap-Lyrics her sehr gut? Ist er so in den Top 5? Weil der macht das ja seit Ewigkeiten.
Nee, die Sache ist...
Ist ein guter Rapper so von Technik.
Ist... ein Teil von Agro Berlin gewesen. Mhm. Ne? Und dadurch hat er ja eine gewisse Legacy im Deutschrap, weil Agro Berlin, Bushido, Sido, Knabenflexer, die waren ja eine Zeit
lang. B-Tide auch noch.
B-Tide auch noch, genau. Und die waren ja eine Zeit lang krass, muss man ja sagen. Ne? Nur irgendwann kommt halt der Punkt, wo die modernen Künstler und die jungen Künstler übernehmen. Und dann hat man als Rapper, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Du bleibst deinem Stil treu, wie es ein Bushido macht. Bushido klingt jetzt nicht, er singt nicht auf Autotune oder so, weißt du, um sich anzupassen. Sondern, genau, er macht das, was er gut macht und er zieht das durch. Und dadurch behält er seine Fans. Aber es gibt, oder auch ein Sido zum Beispiel. Ne? Ein Sido ist oft nah am Puls der Zeit, aber bleibt seiner Linie treu. Und der Knabenflexer versucht halt. Das klingt
wie so ein Ernährungsberater.
Ja, und der versucht halt am Zahn der Zeit zu sein, aber seine Zeit ist halt einfach vorbei, ne? Und das ist das Problem. Und dadurch sind halt seine letzten Songs auch wirklich wack und auch gefloppt. Und jetzt hat er so einen Dorfdisco-Auftritt gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Der wurde da gebucht für eine Disco so und ist dann vor wirklich 40 Mann oder so aufgetreten und sagt aber gleichzeitig, Bushidos Zeit ist vorbei und Bushido hat jetzt 140.000 Konzerttickets verkauft, ne, in kürzester Zeit.
Bushido ist also, gerade in seiner Prime, könnte man fast ja, sagen. Ne? Also er war noch nie so gefragt Prime, wie heute. Nee, ne?
Muss man ja, ehrlich sagen. Wirklich, überraschenderweise ja. Auch für mich, für ihn selber, als er mir da das erste Mal seine Zahlen, ich glaube, der hat in 45 Minuten 50.000 Tickets verkauft. Ja. Also geisteskrank.
Warum kommt mir das bekannt vor? Ah, ich habe den Podcast gesehen.
Ja, da war ich ja zu Gast, bei denen haben wir darüber geredet.
Was ging da ab,
Du meinst Bro. Die Folge mit den Deutschen? Wir können jetzt schon mal Werbung machen, weil die Folge mit den Deutschen kommt erst nächste Woche.
Die habe ich gesehen, du wurdest hier die ganze Zeit geshoutoutet. Das war ja mehr oder weniger so, Bushido wurde so als Geisel genommen. So hat er so, ey, ich mach das nur wegen Musa, ey, ja. Musa, das ist ein Liebesgeständnis für dich. Ja. Und dann irgendwie war das so, also Denisa hat mir erzählt, als ob er als Knabe geflext wurde. Als ob er Nusret
wäre, Alter.
Also nee, der hat wirklich erzählt, der war richtig traumatisiert davon. Der hat mir so erzählt, dass das so hart asozial war und so. Ich habe das so angeguckt und ich konnte es so nicht fassen. So, das ist so der Typ, der sich aber auch nicht verändert. Also klar kriegt er so graue Haare und sowas, aber seine Persona ändert sich nicht, von Bushido jetzt zumindest, so also als außenstehender Typ. So, das ist quasi Ahol Ali aus dem Knast, alles Gute kommt von unten, Ronin ist derselbe Typ.
So. Ja, und das ist halt wahrscheinlich sein Erfolgsrezept. Weil er real ist. Genau, und dadurch, je älter die Fans werden, ich glaube, die bleiben ihm trotzdem treu. Wenn er jedes Jahr seinen Style ändern würde und versuchen würde, einen Trend hinterher zu laufen, würde er halt viele Fans verlieren. Ne? Und das hat jetzt zum Beispiel der Knabenflexer gemacht und macht er auch immer noch und sagt halt, ey, ich bin der Zeit voraus und ihr habt keine Ahnung, in Amerika wäre ich ein Star und bla bla bla. Und ja, der hat halt einfach den Faden verloren zu seinen Hardcore-Fans, sage ich jetzt mal. Ne? Er hat bestimmt noch einen Kern, die ihn feiern, aber halt auch dieses ganze Bedrohen hinter den Kulissen so. Also bei uns in der Szene ist ganz normal, dass er Reactor anruft, YouTuber, sie bedroht, anschreit. Mein Kumpel Ondro, der mit mir oft meinen Podcast macht, den hat er einmal die Woche angerufen und gesagt, ey, ich stech dich ab, ich stech deine Eltern ab. Dann hat er gepostet, schick mir die Adresse von Animus, seinen Eltern und alles drum und dran. Also er ist halt wirklich auch ein Rabauke, ne, dem man die Ohren langziehen muss. Und ja, dann ist er am Ende selbst schuld, wenn niemand mehr mit ihm zu tun haben will. Ne?
Digga, das du bist wirklich halt so, als hättest du so drei Mediencoachings gehabt. Du bist besser als Olaf Scholz.
Kannst du nicht einfach jede Woche bitte kommen, Alter?
Du bist wirklich so ein Rabauke.
Das ist so geil. Rabauke, Rüpel, Knabenflexer, schon Digga, drei neue Wörter
so,
gelernt.
So ein Typ von Team Rocket, der so Rettern und Smogger noch hat.
Ey, das ist ja, Rabauke. Aber wie geil Rap ist, Mann, wenn man sich damit einmal so auskennt. Das ist ja ohne Ende
aber
geiler
das
Content.
Aber gibt's das bei euch nicht so?
Wir reden immer nur über irgendwelche Kriegsverbrecher-Scheiße, weil wir keine Ahnung haben so von den Knabenflexer-Stories. Wenn wir diese Stories wüssten. Aber wir haben
ihm bei Instagram folgen, aber ich wurde blockiert. Deswegen, also ich schaue seine Insta-Stories immer über so eine anonyme Instagram-Story-Seite.
Aber wie war denn die? Aber jetzt gibt's ja auch Boxkämpfe von Rappern. Zum Beispiel, wen ich voll gemocht habe, war der auch ein paar Mal bei uns bei den Shows war und sowas. Ich habe nur irgendwann, es passieren immer so Hiroshimas. So, es gab zum Beispiel der bei Dogs of Berlin mitgespielt hat. Der mit diesen blauen Augen, dieser Perser.
Meinst du Kida?
Ich weiß nicht, wie er heißt.
Er ist ganz, ganz schlimm. Bruder, du bist sehr giftig. Hey, Bruder.
Das ist so Knabenflexer-Level.
Oh mein Gott.
Das ist hart, Bruder.
Das ist, guck mal.
Das ist
okay,
aber
ich bin in eine miese Falle getappt.
Nein, erzähl mir über ihn.
Er meint Sinan G, ein deutscher Rapper, / Schauspieler und Boxer. Bist du Fan von ihm?
Nein, also ganz kurz. Er war bei uns in der Comedy-Show in Essen. Gesehen. Der kommt aus Essen, der war da bei den Shows, hat gesagt, hey, geil gemacht und so.
Wie lange ist das her?
3 Jahre, glaube ich.
Okay.
3 oder sogar 4 Jahre. Das war noch, das war letzte.
Aber ist das nicht der diesen Pädophilie-Skandal?
Ja, aber warte mal, genau. Also auf jeden Fall, man lernt ja, also es gibt ja die.
Deswegen hat er das doch
jetzt. Genau, es gibt ja diesen.
Das ist doch seine Eselsbrücke.
Ja, es gibt ja diesen.
Das ist jetzt von der Karottenbrücke, was er gemacht hat.
Das war eine Knabenbrücke.
Die klassische Knabenbrücke, ja. Das ist hart.
Aber worauf ich hinaus will, ist, du lernst ja die Leute persönlich kennen. Also es gibt Leute, du lernst sie kennen und alles ist fresh. Du respektierst deren Kunst und sowas. Alles war ja köstlich. Ich habe sie angeguckt. Der war live vor Ort. Der hat gesagt, geile Show. Ich habe es richtig gefeiert. Komm mit uns, Shisha rauchen und sowas.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Es war vor vier Jahren.
Alt.
Ja, nein, aber es war vor 4 Jahren. Ich meine wirklich ernst. Und Dogs of Berlin habe ich. Aber wirklich, Dogs of Berlin habe ich auch hart gefeiert. Ich liebe ja so übertriebene Sachen, so wie die Deutschen darstellen, als wären das alle so Neonazis, als gäbe es so harte Gangs, als ob die Türken nur so in Gangs miteinander reden. Man hat gemerkt, ein Amerikaner hat einfach Deutschland als Karikatur gezeichnet.
Aber was fandst du besser, Dogs of Berlin oder 4 Blocks?
Dogs of Berlin 1000-mal besser.
Echt,
ja? Ja, das andere ist mir zu authentisch. Das ist so, boah, man kriegt so Angst.
Ja, aber das ist ja das Coole, gerade weil es so authentisch war und diese ganzen.
Ich will Filme diese Looney Tunes. Okay. Diese Nazis, die aufeinander rennen. Und Hells Angels, die aufeinander rennen. Diese Omas.
So alle Klischees, alle Vorurteile, ne? Alles auf einmal. So, das ist so krass.
So, dass der Scene, so Tony Montana erleben durfte, wo er so runterballert. So in No-Go-Areas, was es ja nicht gibt. Die haben so die schlimmsten Klischees aus Frankreich in Deutschland reingeballert. Und ich weiß, irgendein Amerikaner wird das gucken und denken: ach krass. So ist Berlin. So, das liebe ich einfach. Einfach so, das war so Borat.
Okay.
Das war so Borat für Deutschland.
Dass man denkt, Kasachstan ist so ein kleines Dorf, wo die so, ey. Das ist auch voll respektlos eigentlich, ne? Übertrieben, Bruder.
Der hat so viele Klagen kassiert, der Typ. Dem war das scheißegal. So, Kasachstan musste ihr komplettes Staatsbudget verballern, damit die so eine Kampagne machen, dass Borat nicht echt ist.
Das ist schon hart.
Ey, genau das. Und das haben die mit Deutschland gemacht, mit Berlin gemacht quasi. Okay. Dogs of Berlin. So, auf jeden Fall, ich kannte ihn nur daher. Und auch dann kam noch dieses Boxen dazu. Und dann dachte ich, boah, krass. Der hat gewonnen gegen den Bösemann und so, hat der gewonnen. Richtig. Dann dachte ich, okay, krass, der boxt sogar, dann hat er gegen einen richtigen Boxer gekämpft. Sowas muss man sich erstmal trauen. So, das heißt,
ich hatte dafür auf jeden Fall Respekt. Also,
ich hatte nichts außer Respekt für ihn.
Ja.
Im Ring gestanden, respektieren. Nett war er, voll nett zu mir. Seine Augen sind schon richtig schön. Also wirklich, seine Augen, diese, wie die glühen, das ist ein anderes Thema.
Hat dir gefallen?
Meinst du die Augen von Sinan G?
Also, der hätte mich als Knabe ruhig flexen können. Das hätte ruhig gepasst. Also, die Augen, sexy. Als Iraner. Das ist selten.
Ich distanziere mich von all diesen Aussagen hier. Ja, wo ist dieser Knopf, wenn man ihn braucht?
Aber was ich sagen will, ist, da als Ausländer, so helle Augen, ist auf jeden Fall besonders. Auf jeden Fall, ich hatte nichts außer Respekt für ihn. So, alles. So, der Boxkampf. Ich kannte tatsächlich alles von ihm.
Aber kommt der Wendepunkt?
Außer die Musik, damit war ich nicht vertraut. Aber sonst alles andere habe ich gesehen.
Ich kenne nicht mal einen Song von dem, ich schwör's dir.
Genau,
aber man muss sagen, also bevor jetzt natürlich, du baust so eine Fallhöhe auf, ich verstehe das, das ist alles gut. Das ist alles gut, Bruder. Okay, alles klar. Ich will nur sagen,
man hört den Trommelwirbel da hinten.
Ja, man muss aber wirklich sagen, dafür, dass Sinan nicht der talentierteste Künstler war, ne, oder ist,
bitte,
war
kannst
er
du das für uns ein. Kannst du das für mich analphabeten, einteilen? Weil schau mal, ich bin auch nicht mal, du musst sofort da weiter reinhängen, ich bin nicht mal Fan von Personen. Mhm. Also ich bin nicht Fan von Bushido per se, sondern immer von den Einzelwerken. Das heißt, ich liebe Ronin, ist auf 1.
Aber du mochtest noch einen anderen Bushido-Song, den ich gar nicht kannte.
Highlife High ist der krank. Das ist Oscar. Also der müsste eigentlich noch Nobelpreis. Aber das ist
von so Heavy Metal Payback Album oder so, ne? Ganz weit zurück.
Ja,
ist
aber
was ich... wir auch feiern, Tempelhofer Junge.
Tempelhofer
Junge ist krass.
Ich hab Tempelhofer Wurzeln, weißt du? Deswegen
Bro, das ist schon so richtig
Highlife ist unglaublich. Also Highlife ist so, für die Leute, die es nicht kennen, so müsst ihr aufwachen. Also euer Morgen wird anders sein, dieses...
Krass.
So dieses...
Kannst du das so rappen auch ein bisschen?
Ja, komplett. Scheißegal, ob du Krüppel jetzt den Harten schiebst. Ich liebe diese Stimme.
Digga, er ist wie so ein Cartoon, der Typ.
Gott, ich liebe
den. Was bei mir immer krass war, ich habe Tempelhofer Wurzeln. Meine Mutter kommt aus Tempelhof, meine Oma hat bis vor kurzem noch da gelebt. Okay. Mein Bruder hat sogar das Haus von meinem Opa jetzt da geerbt und so. Und das für mich, ich schwöre dir, ich bin nicht so oft in Berlin, also 1-2 Mal im Jahr oder 4-mal im Jahr, 5-mal sowas. Und immer, wenn ich da reinfahre, mit dem Auto fahre ich meistens Tempelhof rein, Fenster runter in der Nacht, mache ich es immer an. Das ist bei mir so ein Ritual, weil das so irgendwie meine Kindheit, ich verbinde es mit meinem Opa, wo der noch gelebt hat. So mit 14 habe ich das gehört, mein Opa hat noch gelebt. Ne? Ich verbinde Tempelhofer Junge mit meiner Zeit, wenn ich als Kind, als Jugendlicher meine Großeltern in Tempelhof besucht habe. Ich bin da rumgelaufen, wo Bushido rumgelaufen ist, Tedam und so. Und ich habe das immer vor Augen, weil ich komme halt genau aus dieser Agro-Berlin-Zeit. Das heißt, ich war eins von diesen Akro-Berlin-Kids damals.
Geil.
Aber ich fand Bushido immer schon am krassesten. Also ich fand Bushido immer geiler als Sido und bei mir in der Klasse fanden alle Sido besser. Vor allem die Mädels fanden Sido besser am Anfang. Okay. Und dann kam bei Bushido diese Sex-God-Phase und plötzlich alle Mädels Bushido. Es hat so geturnt. Was für eine
Phase?
Also es gab so eine Phase, am Anfang waren alle so eher Sido, auch die Mädels. Und dann kam so eine Phase, wo alle Mädels plötzlich, ich finde Bushido voll heiß. Mm. Das war so eine Phase auf einmal, wo Bushido Sido so die überholt Kanaken hat. Die
waren eine Zeit lang im Trend, weißt du? Ja. Es gab immer so Phasen so. Damals waren so Max Herre und so weiter in den Anfängen von Deutschrap, ne? Ist ja auch hier Stuttgarter Legende, viele Grüße.
Guter Typ.
Da waren die Kanaken so verpönt, so bei den Mädels. Dann hatten die Kanaken ihre Phase, ne? Und ich will es auch nicht rassistisch klingen, heult mich nicht voll, ne? In der heutigen Gesellschaft, man darf nichts sagen.
Hau alles raus.
Auf jeden Fall, die waren im Trend zu dieser Bushido-Zeit. Und dann, glaube ich, durch so Kim Kardashian, Kylie Jenner und so, dass die halt mehr auf dunkelhäutige Männer standen, waren dann irgendwann die Dunkelhäutigen im Trend, weißt du? Und irgendwann, ich glaube, jetzt durch so K-Pop und so sind so asiatische Dudes auf einmal im Trend. Und ich glaube, das sind immer so Phasen, wo halt Teenie-Mädels einfach auf irgendwas stehen. Wahrscheinlich, die orientieren sich an den Stars. Und Bushido war halt damals wirklich der Prototyp Kanake. Also ich bin auch mit Boxerschnitt und so dünnem Bart rumgelaufen und so. Mhm. Ne? Und Cordon und diesem ganzen Kram. Und wahrscheinlich jeder war dann auf Solarium.
Alpha
und dieser Blick. Ja,
es gab aber so eine Phase, also für mich, ich war genau in dieser Zeit, wo die kamen halt in der Schule, ne? Oder so Kalkani-Hose, so komplett Arsch rausgehangen. Und am Anfang fanden alle Sido besser und dann irgendwann kam Bushido.
Ja, Elektro-Ghetto-Bushido war unbesiegbar. Ja,
auf einmal war er auf der Eins so, ja, aber auch in der Wahrnehmung von so einer Schulklasse, weil ich kann das ja nur als so Jugendlicher beurteilen damals, weißt du?
Ja. Ich weiß auch nicht, ob mein Block vor Elektro-Ghetto kam, weil mein Block war dann so der Sido-Hype, ne? Das war richtig krass. Und ja, ey, aber am Ende des Tages, ich meine, beide sind begnadete Künstler. Wir sind auch komplett weggekommen von dem Thema, Gott sei Dank.
Ja, nicht
so ich hoffe, dass ich das so jetzt, dass wir uns auf andere Sachen konzentrieren können.
Lass mal diesen
Eisberg so ausgewischen.
Lass schön die Knaben im Keller, also lass dir schön.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also mit allen Anschuldigungen und so, wir distanzieren uns natürlich
von jedem
pädophilen Gedankengut. Wir machen ein, zwei Jokes. Ihr macht 3-4 Jokes, aber am Ende des Tages ist das halt auch wirklich nichts
Witziges.
Null. Ne? Nein, aber was ich meine ist, es gibt zum Beispiel bei der Comedy, gibt es so einen Comedians, gibt es ja sowas. So Leute, die so nicht Mainstream erfolgreich sind, aber so Comedians gucken sich den gerne an, weil er so gewagt ist.
Ja, Patrice O'Neill ist so, finde ich, Stand-Up-mäßig der krasseste.
Classic. Aber bei Rap zumindest, was ich gerade sagen wollte, ist, man ist ja nicht Fan von einem Rapper, weil wie du gesagt hast, wenn er auf einmal seinen Style verrät, dann hast du ja nichts mehr mit dem
Fans. Ja, oder einfach verändert. Sagen wir, verraten ist immer hart, aber für die Hardcore-Fans ist so verraten, aber ja. Vielleicht will er was probieren, das gefällt dir nicht und dann hast du keinen Bock.
Richtig, was ich bei Bushido krass finde, ist, allgemein, ich weiß nicht, du kannst das dann mit Analysen füllen, wenn jemand so Stories erzählt, also er gefühlt immer eine Story. Ich muss ihn manchmal fragen, wie so ein Rap-Analphabet, bin ich so, wo sind da die Reime? Bis ich in Ronin gecheckt habe, dass da Reime überhaupt sind. Also dadurch, dass man ja dem die ganze Zeit folgen kann. Er erzählt ja immer eine Story. Hey, ich bin hier aufgewachsen, ich mach das. Und er redet immer in der Du-Perspektive. Das heißt, du bist immer dabei. Aber wenn du so andere Rapper hörst, die so teilweise nur so nuscheln und dann einfach nur 20 Wörter aneinander rein, das kannst du nur ein, zweimal hören. Und da, oder wenn die permanent
Das nennt man Flow, was du meinst, glaube ich, oder?
Kann sein. Aber was ich meine war, wenn du Bushido siehst, als die sagen mir zumindest, Bushido ist nicht krass rap-technisch. So, es gibt so ein paar Nerds, die so hart viel Rap hören, die so Bill Gates von Rap-Hörern sind, die da so sitzen, so Zahnspange, die so mit so PlayStation empfangen. Ja, der Bushido hat keine gute Rap-Technik. Viel krasser als Haftbefehl, weil Haftbefehl macht klar abstrakte Reime. Dadurch, dass die Reime viel abstrakter sind, ist der Technik viel besser. Also, dass es dann Leute gibt, die dann sich darüber diskutieren.
Vor allem Hafti als Beispiel zu nehmen, ist so komplett im Zeug geschissen.
Ja, ich dachte, du sagst jetzt Kollege oder so,
ja,
aber
genau.
Okay. Aber Haftbefehl hat auch geile Reime. Ja
dieses eine, ich lade meinen Ballermann und baller dann auf alle Mann, bängel deine Mama vor der Kamera, sowas, weißt du, Double Time.
Nein.
Das ist halt technisch sehr, sehr stark, was der macht.
Wie dieser schwäbische Steve Urkel mir das erklärt hat, der meinte, dass bei Haftbefehl krass ist, weil er die Wörter anders betont, immer. Dadurch, dass er die Wörter immer anders betont, hat er auf einmal Möglichkeiten, Sachen zu reimen, weil die
sich eigentlich gar nicht reimen.
Richtig. Ah, das meinst
deswegen
du,
hat er so eine neue Ebene.
Aber das ist keine Technik, das hat wirklich Flow und halt auch. Ich glaube, es geht immer darum, was für einen Anspruch ein Künstler hat. Bushidos Anspruch war nie, der technisch beste Rapper zu sein, sondern einfach große Kunst zu machen. Und man wirft ihm ja auch vor, ey, du hast dir bei Alben helfen lassen und schreiben und Songwriter und alles drum und dran. Aber am Ende des Tages gibt er den Ton an und am Ende des Tages hat er die Vision von allem, ne? Und ja, technische Rapper sind halt Kollege und so weiter. Das kann ich mir auch nicht so viel anhören. Auch einmal, dieser Punchline-Rap, ja, ist halt ein bisschen wie so ein Witzekatalog. Weißt du, du hörst einen Witz, du sagst, ey, krass, wie ist er da drauf gekommen? Aber du kannst, beim zweiten Mal hat er nicht diesen Effekt, ne? Und andere Rapper, wie jetzt ein Azza zum Beispiel oder Bushido mit dir oder auch Sido, Max Herre mit oder Curse, der mein absoluter Lieblingsrapper ist, so mit denen, jedes Mal, wenn du eine emotionale Verbindung zu einem Song hast, lebt er ja viel länger, weißt du, und den trägst du mit dir rum und du hast Emotionen wie Tempelhofer Junge zum Beispiel oder so, weißt du, und wenn da jetzt 500 Reime ineinander werden und Verschachtelungen und so weiter, dann ist das eher Entertainment, ne, und
KIZ zum Beispiel.
Ne? Ja, genau.
Das ist Entertainment. Also ich liebe KIZ, ich liebe die Jungs, weil wir als Comedian bin ich sehr, sehr nah an dem, was KIZ macht. Ich finde sogar, dass wir als Vitamin X so eine Art KIZ vom Podcast sind, weil wir permanent Gegenteiltag sind. Weißt du, einfach alles verdrehen und Satire, aber da steckt ja keine Emotion drin. Im Gegenteil, das ist ja einfach nur Trash, ja, aber geiler Trash. Und bei Bushido, du hörst den Song, hast schon fast Tränen in den Augen, weil er dich catcht, obwohl er diese Gewaltstimme eigentlich
hat. Ja, ich glaube,
es hat
auch noch nie einen Comedy-Film. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, dieser verschachtelte Wortwitz-Rap wäre Comedy, ne? Hast du jemals gesehen, dass ein Comedy-Film 8 Oscars abräumt, wie so ein Braveheart-Film oder so? Es sind, glaube ich, immer die emotionaleren Sachen, die dich am Ende mitnehmen, weißt du? Und das ist der Anspruch von jedem Künstler. Bei mir ist halt auch, wenn ich Bars rappe zum Beispiel, versuche ich auch technisch und halt natürlich auch Aussagen und alles drum und dran zu bringen. Aber wenn ich einen emotionalen Song mache, dann ist für mich die Aussage über der Technik. Ne, weil es bringt nichts, wenn du noch 3 Reime reinquetschst. Jemand, der das zum Beispiel sehr gut macht, der sowohl reimtechnisch gut ist, als auch von der Aussage, ist Motrip. Ich weiß nicht, ob ihr Motrip hört, aber Motrip ist auch unfassbar stark.
Bin ich noch sehr stark für den Kappa, Genetik?
Ich bin nicht so ein Genetik-Fan, Bruder, aber
ja. Ist nicht gut, reimt er nicht gut?
Ich feiere die einfach irgendwie nicht. Aber ich verstehe, also die haben ein gutes Kunstprodukt erschaffen, ja, auch mit den Masken und mit der Ästhetik und so weiter, aber irgendwie.
Also mich kickt der halt stimmlich. Also beispielsweise die ganzen Features, ne? Wenn du so ein Feature hast von Kollega und Genetik und dann hörst du Kollega und dann hörst du die Stimme von Kappa, Caruso, wie auch immer. Die Stimme ist einfach krass.
Ja.
Ich finde, der hat eine krasse Stimmfarbe irgendwie.
Ja, das ist auch sehr wichtig, dass du so einen Wiedererkennungswert hast beim Rap.
Also den hört man sich gerne an, finde ich.
Ja. Ja, ich glaube, da ist auch Bushido.
Und die haben auch krasse Hardcore-Fans.
Bushido ist Snoop Dogg einfach. Ja.
So Snoop Dogg. Ich würde sagen, Bushido ist auf der 1 so. Aber Kappa ist auch weit oben. Also einfach krasse
Wiedererkennungs. Ich meine, Sido auch. Solche, wenn ich Sido reden höre, ich habe mir diesen Podcast von Shirin David und Sido angehört. Und das macht mich richtig aggressiv, wenn der so im Berlinerisch redet. Icke, Ditte, bin Ditte und Icke, ne? Und seine Sprechstimme nervt mich unnormal. Aber wenn er rappt, ist das irgendwie cool, weil das so einzigartig ist, ne? Die Stimme von ihm so. Und,
ja, ist so Mario Barth von Rappen. So, ja, du hörst einfach so, Vergleich.
Du
so
weißt, dass er das ist, genau.
Genau. Ne? Aber wenn man ihn redet, zum Beispiel bei mir war halt voll die Faszination, er hatte zuerst diese Totenkopfmaske, weil ich rede jetzt nur als Grundschüler. Und auf einmal, wenn du diesen Typen dann in echt siehst mit Brille, der war so voll entmystifiziert.
Ja, wer ist dieser Paul Würdig? So, du bist gar nicht drauf klargekommen, weil Bushido war ja immer schon Sexgott, so, den die Frauen geil fanden. Und der sieht uns einfach aus, als würde er so in der Bibliothek arbeiten damals, weißt du, sobald die Maske weg war.
So ein Steuerberater. Ich finde, das hat ihn sogar sympathisch
gemacht. Genau, so ein Steuerberater.
Des Tages, ne, weil der Knabenflexer ist im Endeffekt genauso wie Sido, ein normaler Typ, aber versucht immer krampfhaft hart zu sein, weißt du, und du bist das einfach nicht. Du bist so eine Rüpel, ne, du bist so ein Banause, Rabauke, ja, alles Banause. So ein Rotzlöffel, den man, ein tu nicht gut, ne, ein Scharlatan, dem man die Ohren langziehen will. Aber lass doch diese bösen Blicke und dieses Drohen. Und da finde ich aber Sido einfach ehrlicher zu sich selbst, hat irgendwann gesagt, ey, ich bin das einfach, weißt du, nehmt mich so, wie ich bin. Und das macht ihn sympathisch. Also ich glaube, er ist auch selbstbewusst genug. Ich glaube, Lockerheit hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Wenn du permanent böse guckst und mit jedem Streit suchst, ist es ja eigentlich deine eigene Unsicherheit, die du kaschieren willst, ne? Und das ist halt bei vielen so im Deutschrap. Also es ist echt leider so, dass viele so ego-behaftet sind und nicht einfach mal chillen und lachen können. Und ja, aber stimmlich muss man sagen, ist Bushido, glaube ich, die einzigartigste Stimme. Ich meine, Azad hat auch eine krasse, Curse hat eine krasse Stimme. Afrop, hier auch Stuttgarter Legende, ne? Shoutout an Afrop.
Niemand. Aber die Frage ist halt, wie man so eine krasse Stimme kriegt, ne? Muss man da irgendwas
trinken? Bro, der hat die einfach. Und wenn er es ein Rap, klingt das 1:1 wie auf CD. Das ist das Krasse. Meine Stimme ist jetzt ein bisschen höher, als wenn ich rappe. Ne? Wenn ich rappe mit Druck, ist das immer ein bisschen tiefer. Bei ihm ist das 1:1 so. Und ich glaube, bei Jay-Z auch. Ne? Jay-Z hat die gleiche Sprechstimme wie die Rap-Stimme. Und das ist auch unfassbar
krass. Snoop Dogg ist am krassesten.
Snoop Dogg, genau.
Der redet nur, du machst Beat runter, dann ist fertig.
Genau.
Der Typ ist komplett
schon sehr stark. Ja, der hat so ein Genuschel irgendwie, ne?
Ich glaube, es ist auch hart wichtig, dass du halt Testosteronspiegel, der muss halt dann hoch sein, umso höher der ist. Zu tiefer, der muss zum Beispiel Medikamente schlucken. Der schluckt immer Finistrin, seitdem er 12 ist, weil er ansonsten...
Testosteronüberfunktion, aber ich habe auch die tiefste Stimme der Welt. Also ich bin ja auch Synchronsprecher und bla, ich glaube sogar meine ganze Moderationskarriere. Ich spreche jetzt nächste Woche zum Beispiel Nicolas Cage für ProSieben.
Nee. Ja. Was ist dein Lieblingsfilm von Nicolas Cage?
Boah, Digga, dieser, wie heißt das, Two Girls, One Cage
was?
Oder so?
Lord nee, of War, für immer Lord of War.
Ich schwöre ja, den habe ich vor zwei Tagen erst gesehen.
Dieser mystische...
Oder 8mm ist gut, oder ja. 9mm, wie heißt der, wo der so Detektiv ist und so diesen Snuff-Film.
Den meine
Film.
Ich, ja, ja.
Der ist krass.
Und Lord of und War dieser, ist geistig. Dieser religiöse ist auch krass auf jeden Fall. Nein, aber Lord mir war das schon immer so, ne? Ich habe damals auch, ich habe witzigerweise so als 16-Jähriger mit Rap angefangen und dann schnell gemerkt, ich mache besser Stand-Up.
Krass,
so, aber echt, zu Hause gerappt. Und dann halt unter Pseudonym irgendeine Scheiße hochgeladen und so, aber halt unprofessionell, weißt du, zu Hause aufgenommen mit so Windows Movie Maker oder sowas.
Stimme ist gut, kann man dem nicht irgendwas begeben?
Erstmal, Stimme ist gut und vor 15 Jahren hättest du es mit deiner Optik viel schwerer gehabt zu rappen, weil das war diese Zeit, wo auch ein Curse aufgehört hat und viele Leute gesagt haben, ey, okay, es sind zu viel Kanacken hier und alles ist auf Gangster und hart, aber mittlerweile, Bro...
Aber guck also, doch mal.
Ja, mittlerweile mit deiner Optik, mit deiner Stimme, ich weiß es nicht, vielleicht bist du auch einfach gar nicht talentiert, aber wenn du.
Ich schreibe sogar Texte. Also ich schreibe ja die ganze Zeit Texte für
andere Leute.
Für Leute, so Ghostwriter-mäßig, für Geld, cool. Anonym. Also
aber selbst hast du gar kein Wort.
Sowohl Stand-up als auch Rap schon geschrieben. Auch kann ich dir mal, wenn die Kamera aus ist, noch ein paar Sachen erzählen.
Nice, okay.
Ja, aber
und selbst hast du nie so das Selbstvertrauen oder.
Das heißt das Selbstvertrauen? Ich bin ja Moderator, ich habe eine Fernsehshow und so. Und ich glaube, wenn ich unter meinem Gesicht jetzt heute was machen würde, ist die Fallhöhe so hoch, weil ich halt voll der soziale Wichser bin oder es in meinen Songs wahrscheinlich rauskommen würde.
Und ich müsste, würdest du ich dann mit auch einer Maske. Dich als KIZ-Rapper eher sehen?
Boah, so ein Crossover, glaube ich. Ich würde mich irgendwo zwischen dem, was Genetik, ihr Jungs macht
KIZ.
Und was, also von den Texten her, glaube ich, also sowas wie KIZ schreibe ich jeden Tag. Also ich riffe so also vom Level her so Sachen jeden Tag.
Weil das du? Halt so auch Punchline-mäßig ist, genau. Wie Stand-Up und alles, ja. Ne? Also was du sagen willst, KIZ-Texte sind nicht krass, die kannst du aus dem
M. Nee, die sind richtig krass. Aber ich meine,
was willst du damit sagen?
Oh, stopp.
Wie er mich also KIZ sind Hunde.
Maxim, tut mir leid, Maxim, ne? Nico. Okay. Boah, nein, ich liebe KIZ. Oh, das wissen die Jungs auch, das wissen okay. Die. Das sind gute Jungs.
Ruder nur, okay.
Ich bin hart am Rudern.
Die Rudersaison hat angefangen da drüben.
Guck mal, wie er am Schwitzen ist.
Direkt
vorbei.
So, die M von Nico, fick dich, du Wichser. Ja. Nee, tatsächlich muss ich sagen, KIZ war für mich immer so Idols, kann man ruhig sagen. So,
jetzt immer versuchst Idole. Du das gut zu machen. Kein
ja,
Problem,
Idole, oder alles klar. Maxim hat schöne Zähne, was kann man noch sagen?
Nikos aber ich hab, Mutter ich hab ist einen wirklich von den
sehr
Jungs,
eng.
Ich war mit einem, boah, ey, Bruder. Ich war mit einem von den Jungs bei der UFC, als sie in Berlin waren.
Ja, Maxim wahrscheinlich, der ist der Kampfsportaffin.
Kann sein,
ihn,
genau.
Ja.
Mit dem war ich auch noch mit ein, zwei anderen Jungs. Und da haben wir gechillt, also sind nette Jungs.
Warst du nicht in Abu Dhabi jetzt bei Islam Makat?
Nee, was du meinst, war Abu Chakra.
Weil du irgendwas in deiner Story gesagt hast. Aber voll das gute Thema, weil wenn man mit Rap beginnt, angenommen, er würde jetzt anfangen, weil, ja. gegen Mark Forster ist er ja quasi ein
Bad Boy.
Genau.
Ja, du so, kannst Mark Schutzgeld nehmen
ja, von Mark Forster.
Weil Mark Forster zählt doch auch als Rapper, oder?
Sorry,
Digga, du bist so ein Hurenbock, oder?
Was hast du gesagt?
Mark Forster ist ein fucking Popsänger, Alter.
Zählt er nicht als Rap?
Nein.
Weil was mich wundert, ist, dass Crow als Rapper zählt. Zählt Crow
ja,
als
aber
Rapper?
Was heißt, guck mal, das Problem, was heißt denn, als Rapper zählt? Am Ende sagst du, wenn du Liebe für Rap hast und Musik und einfach gut bist, da spielt doch das Aussehen keine Rolle.
Nein, ich also meine, die Songs, dieses
Achso, nee, er hat ja sein erstes Album auch Rayop genannt, also Rap und Pop. Ah. Und ich glaube, er maßt sich auch gar nicht an, sich Rapper zu nennen, ne? Weil dann so ein Mikrofon von mir quer über den Saal fliegen würde gegen seinen Kopf. Ne? Und da gibt es ja ein paar Kandidaten, wo man auch sagen muss, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Weißt du, du machst deutsche Sprechgesang, du hast Spaß, alles ist cool, aber du bist kein Rapper. Ne? Und das gilt auch für diese ganzen Influencer und alle, die sich dann so Rapper nennen und alles rum oder Rapperinnen. Alles
ja, es
schön
gibt
und
schon
gut.
Viel Scheiße mittlerweile, muss man ja, sagen.
Woran merkt man, dass man Talent hat? Ist es dieses Reime aufspüren?
Man merkt es sofort, finde ich. Also ich ärgere mich rückwirkend, dass ich überhaupt mit Comedy angefangen habe, weil wenn ich auf der Bühne stehe, ich habe es voll schwer, das sagt mir Salim immer, durch diese tiefe Stimme und durch diese Ernsthaftigkeit, die manchmal rüberkommt, was Witziges rauszuholen. Weißt du, Salim sieht ja
bombst
aus wie so ein Cartoon schon. Nö, würde ich nicht mal sagen.
Todesoft.
Ach, laber keine Scheiße. Ich würde schon sagen, höchstens so 99%. Nein, ich bomb nicht oft, aber es ist auf jeden Fall sag ich mal, die Fallhöhe ist bei mir höher, weil Salim sieht halt aus wie ein Clown. Der steht da mit seinen großen Augen, hampelt so rum, egal was er sagt. Egal was er sagt, was heißt erniedrigen? Egal was, er hat ja auch keine Hose an, sondern Badehose. Egal was er sagt, wir roasten uns hier immer, das passt schon. Egal was er sagt, ist es witzig. Und bei mir ist so, ich wirke halt wie so, wie sagst du immer, Standartenführer.
Aber kannst du das nicht zu deinem Stilmittel machen in der Comedy?
Hab ich ja schon
gemacht. Dass dein Charakter quasi auch das ist?
Dieser Böse, meinst du?
Nicht der Böse.
Als Standartenführer auf.
Ja, was sagst du denn? Nicht der Böse, aber dass deine Comedy ernst ist. Du musst ja nicht den Clown-Meme, blöd gesagt. Du kannst ja in deinem Charakter
bleiben. Mach ich ja auch.
Okay.
So politische Sachen und so immer so ein bisschen reinsneaken. Aber ich glaube, wenn ich nochmal zurückreisen würde, ich würde auf jeden Fall Deutschrap machen.
Ja?
Und kein Comedy. Also 100% sogar.
Boah, ich denke manchmal, ich hätte mit Comedy anfangen sollen. Also nicht, dass ich eine Ambition habe oder so krass darin wäre oder das jemals probiert habe. Guck mal mein Gesicht an. Wenn er zu ernst ist für Comedy, was bin denn ich?
Nein, du siehst todessympathisch aus.
Was sucht der Türsteher auf der Bühne? Nehmt den mal runter.
Ja, aber du siehst aber mega sympathisch so aus. Weißt du, was sympathisch
ist? Das ist ja dein Charakter. Ja, du redest nur als Türsteher sein.
Aber es ist auch voll Klischee. Nein, ich meine nur, ich bin auch mit Eddie Murphy und Richard Pryor und so groß geworden und fand das immer krass. Aber ich fand deutschen Comedy Müll. Und damals gab es halt nicht diese Rebel-Jungs und Nizar und alles drum und dran, ne? Und das hat mich so abgeneigt. Ich habe gesagt, Bruder, ich finde Erkan Stefan richtig chöp. Ich finde Kayayana richtig chöp. Ich finde Mario Barth auch nicht krass. Ich finde Kayayana, habe ich den schon erwähnt, Bülent Ceylan, diese ganzen Leute feiere ich null. Ich finde die nicht witzig. Ich schaue die wirklich an und muss nicht einmal schmunzeln, ne? Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht haben die Deutschen einfach eine andere Auffassung von Humor als ich, ne? Und dieser amerikanische Stand-up ist einfach viel näher an mir dran. Und jetzt gibt es ja immer mehr Leute, die wirklich talentiert sind und witzig und cool sind. Und dann denke ich mir auch manchmal, ey, das wäre vielleicht viel weniger Kopfschmerzen gewesen, so eine Schiene einzuschlagen. Mhm. Aber wer weiß, ob man gut darin ist, weißt du? Und deswegen, ich glaube eher an Schicksal und so wie es gekommen ist, ist es gut, weil stell dir vor, du wärst jetzt Rapper geworden, ne, dann würdest du morgen, Alter, musst du irgendwo Schutzgeld zahlen, wird's abgestochen oder keine Ahnung was.
Wie funktioniert das genau mit diesem Abgestochen werden? Also angenommen, ist meine Stimme für irgendwas zu gebrauchen bei Rap oder ist Katastrophe meine Stimme?
Nö, ich glaube, dass man aus jeder Stimme einen einzigartigen Rapper machen kann, klar.
Aha, aber woran merkt man, ob man Talent hat? Weil ich erkenne nicht mal Reime, wenn ich sie höre.
Nee, das ist vielleicht nicht so die beste Voraussetzung, aber
Digga, Salim ist wirklich wie so ein Obdachloser, was Rap angeht.
Kannst du nicht den Text nachrappen, wenn jetzt Ronin läuft? Bist du on point?
Ich bin hart on point.
Ja, aber dann hast du ja schon Taktik.
Ja, aber ich mach dich einfach nur nach. Also ich hör's so oft, dass ich dich dann imitiere.
Aber was macht denn eine Bad Moms J, Bruder? Bitte. Die kriegt auch einen Text vorgeschrieben mit Ghost-Spur auf einem Beat und die muss das nur nachrappen. Was macht die denn anders als du? Und sie schämt sich nicht mal und nennt
sich so
Rapperin.
Auf ihm was in den Kopf zu setzen. Er ist wirklich, also der ist der talentierteste Comedian in Deutschland, wenn du mich fragst, und der untalentierteste Rapper. Beides in einer Person.
Ja, ich glaube. Er hat nur Angst, dass du seinen Traum wegnimmst.
Ah,
ne?
Nein,
Comedian und
ihm.
Rapper wirst.
Ich sitz mit dem im Auto. Und dann
bin ich auf einmal bei KIZ.
Und er wird dein Backup, ja.
Das wäre krass, wenn er so Maxim beerbt bei KIZ.
Das wäre heftig. Nein, aber ich bin wirklich, weil als du mir diese Story erzählt hast, wenn ich ein Beat leer höre, ich habe auch schon mal, nachdem du mir das erzählt hast in Wiesbaden, habe ich Ronan auch mal leer gehört, ohne nichts.
Und?
Komplett Testbild hier oben. Testbild.
Ja, das ist ja das, was ich gemeint habe.
Also wirklich Testbild. Ich bin so,
wie
hat er daraus das gemacht? So, ich blick nicht mal, wie man.
Ja, aber das ist bei mir das Gleiche, wenn ich Stand-Up sehe. Ich habe auch oft zu Nizar gesagt, ich so, Bro, ich würde voll gern einmal Stand-Up machen und so. Der sagt, Bruder, das ist nicht einfach. Du hast in deinem Kopf einen Witz und sagst, ey, die Leute werden lachen. Und dann mache ich den nächsten Witz. So wie der Joker, Joaquin Phoenix. Der Joker, der diesen Traum hat, so ungefähr, ne? Und ich weiß, eure ersten Auftritte. Wie oft habt ihr gebombt? Eure ersten 10 Auftritte, wie viel davon waren so, dass ihr danach am liebsten einfach
11. Ja, bei mir 11, würde ich sagen.
Von den ersten
10. Mein vierter Auftritt oder so war ja schon RTL Grand Prix.
Der hat mit seinem fünften Auftritt direkt den größten Preis damals gewonnen.
Ja, das war chirp.
Deswegen sage ich, er ist.
Aber dafür kann ich keine Reime hören.
Aber er ist tatsächlich ein komplettes Naturtalent, was Stand-Up angeht.
Keine Reime.
Aber er ist wie so inselbegabt, was das angeht. Der kann sich nicht mal die Schuhe
anziehen. Ja, aber dann, es ist auch ein Talent zu erkennen, wofür man talentiert ist und wofür nicht. Ne? Und das ist halt auch, sich einzugestehen, ey, vielleicht bin ich das nicht. Ich wäre auch gerne Unterwäschemodel für Calvin Klein, Bruder. So, ich habe auch diesen Traum. Und jetzt?
Ja, aber ich
habe auch den Traum, lange Haare zu haben, Bruder. Ich habe Haare aufgemalt gekriegt mit so Filzstift. So.
Aber das ist hart gechillt.
Ja.
Beim Duschen, 2 Sekunden bist du fertig.
Ja, siehst du. Aber so, ich habe auch den Traum, so wie du, so lange Haare zu haben. Aber
und wie ihr eurem Traum ein Stück näher kommen könnt, verraten wir euch mit unserem Werbepartner der Woche.
Ich hab starke Überleitung, ganz stark.
Vitamin X, Werbung.
Diese Folge wird präsentiert von AG1 und wir haben ein ganz besonderes Nikolaus-Special, aber erstmal vielleicht die Frage an dich, wie war dein Jahr mit AG1 bisher, Gabriel?
Hey, das war auf jeden Fall einer meiner Highlights 2023. AG1 entdeckt zu haben und in meine Morgenroutine rein integriert zu haben. Super köstlich. Alles ist einfach besser, seitdem ich AG1 benutze. Und mein Vorsatz fürs neue Jahr ist, dass ich es definitiv auch weiter nutzen werde. Und damit ihr auch in den Geschmack von diesen wundervollen, bioverfügbaren, aus echten Lebensmitteln hergestellten, köstlichen Substanzen kommt, haben wir ein ganz besonderes Angebot für euch.
Ja, wir haben ja sonst, ihr kennt das normale Angebot, AG1 und haben Vitamin D3 dazu. Jetzt haben wir was komplett Geisteskrankes, was wir noch nie hatten. Exklusives Nikolaus-Angebot. Das hat, glaube ich, der Animus irgendwo für uns verhandelt, hier im Hintergrund, im Backstage. Danke nochmal dafür.
Gerne.
Danke dir. Wir haben heute einfach AG1 und wenn ihr bestellt, kriegt ihr eine komplette Winterration Omega-3 dazu, Kapitän. Omega-3, was kannst du dazu erzählen?
Das Wichtigste, Leute. Egal, was wir essen, egal, wo wir Fertigprodukte essen, werden überflutet von Omega-6-Fettsäuren nonstop. Und Omega-6 zu Omega-3, das Verhältnis dazu bestimmt, ob du eher Entzündungen hast, ob dein Puls steigt, ob du anfälliger für Krankheiten bist oder eher krankheitsunanfälliger. Und egal, was du isst, ob das Chips sind, Brot,
Döner,
Pommes, die frittiert sind, alles Omega-6-Invasionen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man das mit Omega-3 ausgleicht. Und AG1 hat sich keine Kosten und Mühen scheuen lassen.
Die haben ihr eigenes Omega-3 sogar.
Super, mit einem riesigen EPA-Wert, der die Entzündung senkt. Und DHA, was die Gehirntätigkeit erhöht. Und jetzt vor allem in der kalten Jahreszeit nimmt Omega-3 zusammen mit AG1, um die Braunfettkonvertierung anzukurbeln, damit einem im Winter nicht so schnell kalt wird. Aber der Geschmack ist tatsächlich auch nicht so, wie man erwartet. Du hast es auch schon probiert, ne?
Ja, ich habe AG1 monatelang probiert und will das auch weiterhin machen. Und das schmeckt gut und ja, es ist halt wirklich für die Morgenroutine. Weil bei mir war das Ding, ich habe immer ganz verschiedene Supplements genommen. Du hast das Omega-3 erwähnt, dafür hatte ich Kapseln. Dann hatte ich für die Vitamine Kapseln, dann für andere Sachen. Und hier hatte ich alles auf einmal, habe das eingerührt, ne, runtergeschluckt und das war's. Ich war gut für den Tag und deswegen ist das eine sehr gute Sache. Kann ich auch nur empfehlen, meine Community kennt das bereits. Und ich habe auch viele aus meinem Freundeskreis, die sich bei AG1 angemeldet haben und das auch konsumieren und super zufrieden sind. Also da habt ihr echt einen super Werbepartner, den man getrost auch empfehlen kann.
Und benutzt du das vor dem Sport oder nach dem Sport?
Nach dem Aufstehen direkt.
Ah, direkt auf
ja,
den schönen
Markt. Ja, so wie wir, so wie wir.
Genau.
Also das hier ist so meine Ladung. Ne? Wir haben jetzt gerade morgens um 9. Ne? Wenn ihr das hier gleich seht, kommt abends, aber wir sind morgens um 9. Das ist mein Frühstück.
Aber natürlich gibt es alle Details zu den Nährstoffen in den Shownotes.
Genau, da findet ihr alle Inhaltsstoffe. Animus hat es gerade gesagt, da ist alles drin. Deswegen können wir heute zum ersten Mal ein krankes Angebot präsentieren. AG1 und einen kompletten Wintervorrat Omega-3 auf drinkag1.com. Ist ein anderer Link als sonst. drinkag1.com/vitaminxomega3 ist auch hier unten in den Shownotes bei Spotify, bei YouTube und bei allen anderen Audioplattformen. Könnt ihr bestellen und beim Abschluss, wie gesagt, von dem Monatsabo kriegt ihr diesmal Omega-3 mit dazu. Ist ein begrenztes Angebot, gilt jetzt nur für den Nikolaus-Zeitraum. Schlag zu. Du noch was ergänzen, Kapitän?
Lecker.
Und damit zurück zur Folge.
Vitamin X, Werbung, Ende.
So Leute, das war die Werbung. Und ich will noch so viel wissen, aber du musst weiter in deinen eigenen Podcast, meinst du gerade. Und deswegen, Leute, war das hier nur Teil 1 von der Folge. Teil 2, hier unten ist er angepinnt, der Animus-Podcast. Da findet ihr den zweiten Teil, Vitamin X im Animus-Podcast. Kommt gut nach Hause. Ah, ihr seid schon zu Hause wahrscheinlich, ne? Kommt gut rüber zum Animus-Podcast, nur auf Spotify.
Genau.
Du noch was, Gabriel?
Bis gleich.
Wird es dir gefallen bei Vitamin X?
Sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch gleich bei mir. Und nicht nur auf Spotify, auf allen Streaming-Plattformen, die es gibt. Und ja, wir hören uns gleich dort.
Bis gleich, Leute.